Guten Morgen an diesem schönen Sonntag. Und ich wollte mal fragen, ob euch das auch schon so gegangen ist, dass ihr was unterschrieben habt oder euch für was entschieden habt und dann das Kleingedruckte gelesen habt und es war dann alles gar nicht so dolle, wie ihr gedacht habt. Ist das jemandem von euch schon mal passiert? Ja, also mir ging es heute mit der Predigt so. Wir melden uns ja immer zu bestimmten Terminen und für heute ist das Kalenderblatt von unserem Monat September dran und es ist überschrieben mit ermutigende Impulse und ich so, wow, mein Thema, mache ich. Und in meinem Kopf, in meinem Hirn waren die Gedanken sofort da, die Predigt hat gestanden und dann ging es um die konkrete Vorbereitung und dann habe ich das Kleingedruckte gelesen. Janik, darfst du gerne mal das Kalenderblatt in die Wand werfen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es von hinten lesen könnt, aber da steht dann, ausgehend von diesem Evangelium soll die Predigt dazu beitragen, dass Menschen in der Erkenntnis Gottes, im Glauben an Christus und in der Liebe zu Gott und zueinander wachsen, dass sie ermutigt und gestärkt werden und Orientierung für ihre Lebensgestaltung im Einklang mit dem Willen Gottes finden. Und das Kleingedruckte war so ganz anders wie das, was ich mir unter ermutigende Impulse so vorgestellt hatte zu predigen. Aber ich habe dann die Herausforderung angenommen, habe meine gedankliche Predigt mal weggeschoben und habe gesagt, okay, es geht ums Kleingedruckte heute Morgen. Das ist wichtig. Und es ist nicht schlimm, dass ich andere Gedanken hatte, als das in diesem Kalenderblatt stehen. Also vor 2 Wochen hat ja der Joel über das Evangelium gepredigt. Und ich fand, es waren so tiefgreifende, wichtige, grundlegende Dinge, dass ich da jetzt nochmal drauf zurückkommen möchte, weil der erste Satz vom Kleingedruckten beginnt ja auch mit ausgehend von diesem Evangelium. Es ging darum, die gute Nachricht vom Kreuz. Ich darf heute Morgen eben unsere Reise weitermachen, ermutigende Impulse, aber dieses Evangelium. Was war da nochmal wichtig? Dieses Evangelium, das ist die gute Nachricht vom Kreuz. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Und es gibt nichts, absolut gar nichts, was wir zu unserer Rettung dazu tun können. Es war allein die Liebe Gottes, seine Entscheidung zu kommen und uns mit ihm zu versöhnen. Und wir können nichts hinzutun. Wir können diese Rettungstat nur als Geschenk annehmen und sagen, ja, ich nehme das an, dass du für mich gestorben bist. Und mehr nicht. Wir können nichts von uns aus hinzutun. Gottes Ja zu uns, seine große Liebe zu uns, die ihn seinen Sohn opfern ließ, damit wir mit Gott versöhnt werden und mit ihm Gemeinschaft haben können, ist alles, was es dazu braucht. Alles. Nicht weniger, aber in unserem Fall unter Schwaben noch viel wichtiger, auch nicht mehr, weil wir so gerne in der Leistungsorientiertheit leben und doch irgendwie so ein bisschen doch uns was darfst du verdienen wollen. Und es geht nicht, nicht hier. Es gibt absolut nichts hinzuzufügen zu dieser Rettungstat. Und ich möchte ein Zitat, das der Joel auch gebracht hatte, vom Professor Eckstein noch mal vorlesen. Wir mögen vielleicht die biblische Sühnetheologie noch nicht in allen Einzelheiten erklären können. Wenn wir aber verstehen, dass das Leben und Sterben Jesu für Gottes unbedingte Treue und vergebungsbereite Liebe zu uns stehen, haben wir das Herzstück, das Wesentliche des Kreuzesgeschehens bereits erkannt. Und das finden wir wieder im kleinsten Evangelium, im Johannes 3, Vers 16, wo steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist einfach wichtig, weil von da aus geht es jetzt dann weiter. Das ist die Basis, die Grundlage, das Fundament, der Ausgangspunkt von allem. Das ist unverrückbar und das muss uns im Hinblick darauf, wozu die Predigt dienen soll, klar sein. Und wisst ihr, Wenn ihr ein tolles Gebäude seht, was seht ihr garantiert nicht? Das Fundament, weil das in der Regel tief vergraben ist. Und diese große Liebe Gottes, diese bedingungslose Liebe, die sich hier ausdrückt, die ist uns so vertraut. Das kennen wir alle, das wissen wir. Aber wisst ihr, im wahren Leben, im Alltag geht genau das oft verloren. Das Bewusstsein dafür. Und Josef und ich waren vor Urzeiten bei Team F, einer großen Familienarbeit, und haben dort mitgearbeitet. Und die Leute, die da im Erziehungsseminaren mitgearbeitet haben, die haben immer wieder etwas berichtet. Gerade die älteren Mitarbeiterpaare haben sehr häufig davon berichtet, dass, wenn es darum geht, in der Kindererziehung den Kindern immer wieder zu vermitteln, hey, du bist geliebt, du gehörst zu uns und wir haben dich lieb, egal was passiert. So eine wichtige Botschaft für Kinder. Dass es im Alltag oft vergessen wird, zum Ausdruck zu bringen. Durch Worte, durch Taten. Und die Liebe, die ist da bei den Eltern, aber die Botschaft wird nicht drüber gebracht, so effektiv, so wahrnehmbar für die Kinder, und es geht verloren. Und das ist immer wieder so, dieser Kampf ist. Und ich glaube, uns geht es auch immer wieder mal so verloren, dass Jesus uns einfach so liebt, weil du bist, weil du da bist, weil er sich dich erdacht hat, Punkt. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben als Christen eben in der Gefahr stehen, diese Basis aus den Augen zu verlieren. Jesus liebt uns so, wie wir sind. Er hat uns erlöst. Punkt. Jetzt kommt eine ganz wichtige Folie. Punkt. Seht ihr es? Punkt. Ja? Ganz wichtig. Punkt heißt Satz zu Ende. Punkt aus. Amen. Nichts mehr dazu. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir uns das nicht nehmen lassen und rauben lassen von irgendjemandem. Diese gute Botschaft, dass Jesus uns erlöst hat. Aber vielleicht brauchen wir doch noch was anderes. Kann doch auch nicht sein, dass es mit Erlösung aufhört. Die nächste wichtige Folie. Doppelpunkt. Der Doppelpunkt steht heute dafür, dass zum einen die Erlösungstat Jesu, seine Liebe, wo wir nichts hinzutun können. Punkt. Ende. Und der nächste Punkt steht für einen Neuanfang. Und den möchte ich euch vorlesen. Das steht im 2. Korinther 5, Abvers 20. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst Söhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Zum einen wird hier ganz deutlich, das ist der einzige Weg, die Gerechtigkeit zu erlangen, mit der wir vor Gott bestehen können, Jesu Kreuzestod anzunehmen. Aber in den Versen weiter oben heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Zur Errettung kann ich nichts dazu tun, aber es geht noch weiter. Es ist nicht alles. Es beginnt etwas Neues. Ja, etwas Neues hat begonnen. Wie geht es jetzt? Und wenn wir da wieder zurück zum Kalenderblatt gehen, Da heißt es, dass die Predigt im Gottesdienst dazu beitragen soll, dass Menschen in der Erkenntnis Gottes, im Glauben an Christus und in der Liebe zu Gott und zueinander wachsen, dass sie ermutigt und gestärkt werden und Orientierung für ihre Lebensgestaltung im Einklang mit dem Willen Gottes finden. Die Predigt soll also helfen, damit wir das Neue, das wir da im Korintherbrief lesen, ausgestalten können. Es sich breit macht in unserem Leben. In Johannes 10,10 heißt, dass Jesus kam, damit wir die Fülle des Lebens haben. Und da ist was Neues. Und wisst ihr, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, boah, ganz schön viel, was die Predigt so sein soll. Eine Herausforderung für jeden Prediger oder in meinem Fall Predigerin. Und dann habe ich mich doch glatt in der Vorbereitung gefragt, ob die Gemeindeleitung da nicht einen Fehler gemacht hat. Dass dieses Kalenderblatt im Kalender für die Gemeinde ist, es müsste doch eigentlich für die Prediger sein, damit die wissen, was sie zu sagen haben. Warum wurde das nicht nur an uns Prediger ausgeteilt? Ist tatsächlich da drin gelandet und ich glaube, nein, die Gemeindeleitung hat keinen Fehler gemacht. Und ihr seid auch heute Morgen nicht umsonst gekommen. Es geht auch um euch. Und dann auch um mich, wenn ich unten sitze und einer Predigt zuhöre. Ich habe so verschiedene Ansätze an Antwort für mich gefunden. Zum einen ist es natürlich eine Arbeitshilfe für uns Prediger und eine für die zuhörende Gemeinde. Für uns Prediger eine Ermahnung, ein Hinweis, ein Rat, die Basis des Evangeliums nicht zu verlassen. Und durch die Predigtinhalte den Zuhörenden durch Lehre, durch Weitergabe der eigenen Erkenntnisse und Erlebnisse die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, gestärkt zu werden und Orientierung zu erhalten. Und dabei darf nie außer Acht gelassen werden, dass Gott uns liebt und seine Erlösung steht und wir uns nichts dazu verdienen können. Und ich habe so gedacht, wie oft predige ich über das, was gut ist, zu tun und zu lassen. Und wie wenig weise ich darauf hin, dass trotzdem die Erlösung gilt. Die gute Nachricht, das Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist, weil Gott mich liebt und dadurch Versöhnung und Erlösung passiert, das darf nicht verwässert werden. Es darf nicht unklar sein, wenn gepredigt wird, dass das die Basis ist. Und wir dürfen auch nicht müde werden, das zu betonen. Deswegen war die Predigt so super vom Joel vor 2 Wochen, weil das die Basis ist und sie uns das wirklich wieder vor Augen geführt hat. Aber darüber hinaus gibt es auch die Verpflichtung für denjenigen, der hier steht und was weitergibt, zu hören. Was ist dran? Welche Worte wähle ich? Was hat Gott auf dem Herzen? Und ich kann euch sagen, das ist nicht immer einfach. Aber es begeistert mich, dass es Gott ist. Er ist es, der sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkehren. Es ist der Geist Gottes, der das Wort lebendig macht. Und uralte Worte wie Psalm 23 können unser Herz, obwohl wir die Worte kennen, wieder ganz neu anrühren. Und für jeden von uns Predigern ist es ermutigend und schön, wenn wir angesprochen werden und jemand sagt, boah, das hat mir geholfen. Das hat mich angesprochen. Und wisst ihr, manchmal ist es auch beschämend, weil da schürfst du und ackerst du in den tiefsten theologischen Kenntnissen und dann war es so ein Halbsatz, der den angesprochen hat. Und du sagst wieder, ja Herr, du bist es, nicht ich. Und das ist gut so. Ist auch gut, wenn es die tiefen theologischen Exkurse sind, keine Frage. Aber manchmal ist es so überraschend, durch was Gott redet. Und für die Zuhörenden, ich glaube, ganz wichtig ist, dass egal, um was für eine Predigt es geht, die Basis ist, Gott liebt mich. Er hat mich erlöst, er hat mich gerechtfertigt. Und ich stehe vor ihm ohne Sünde und Schuld. Und es steht außer Frage. Und diesen Stand des Geliebtseins und Erlöstseins und Gerechtfertigtseins, den müssen wir einnehmen und behalten. Den dürfen wir nicht verlassen. Dass das ausreicht, um Gottes Kind zu sein. Und aus diesem von Gott geliebt werden heraus beginnt dann etwas Neues. Das ewige Leben. Der Heilige Geist wohnt in mir und dir und darf sich und damit Jesus in uns entfalten. Und da kann die Predigt mir helfen, zu erkennen, wer Jesus ist. Mein Glauben stärken und mir helfen, Dinge in meinem Leben auch anzugehen, die vielleicht noch nicht in Ordnung sind. Und zu sagen, hey, dafür will ich offen sein. Weil ich weiß, dass Gott mich liebt. Denn Jesus liebt mich und er hat mich aus seiner Liebe heraus erlöst. Aber seine Liebe will mich nicht so lassen, wie ich bin. Versuchen zu hören, welcher Gedanke ist heute für mich, welchen nehme ich mit und lasse ihn auf mich wirken. Auch das ist eine Herausforderung. Und ich bin ehrlich, nicht bei jedem Prediger bin ich gleich aufmerksam. Ihr schafft es vielleicht besser und konzentriert. Aber diese Sehnsucht zu haben, Gottes Reden nicht zu verpassen, das wünsche ich mir auch für mich selber wieder mehr. Auch dann, wenn mal längere Bibeltexte gelesen werden und es eine große Anzahl von Dingen gibt, die genannt werden. Und da geht es nicht immer darum, alles zu erfassen, sondern den Punkt mitzunehmen, wo Gott mich anspricht. Und ich glaube, hier ist ein ganz großer Gefahrenpunkt an diesem Doppelpunkt, dass wir manchmal verwechseln. Das eine ist die bedingungslose Liebe Jesu, wo er mich erlöst hat, wo er mir vergeben hat. Und das andere ist die Liebe, wo Jesus möchte, dass wir uns verändern. Ich muss mich nicht verändern, damit er mich liebt und dass ich erlöst werde. Aber er hat mich erlöst und in seiner Liebe und befreit, damit ich Veränderung erfahren kann durch ihn. Jesus liebt mich und er hat mich aus seiner Liebe heraus erlöst, aber seine Liebe will mich nicht so lassen, wie ich bin. Und in Römer 8, Vers 1 steht ein ganz, ganz wichtiger Vers. Da gibt es ein uraltes Lied. So gibt es nun keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Und ich glaube, dass wir unter Verdammnis kommen, wenn wir eine Predigt hören und denken, boah, das alles soll ich tun und machen und wie schlecht bin ich und ich habe noch so wenig umgesetzt. Kennt ihr so Gedanken? Und ich glaube, das ist das, wo der Feind uns kriegen möchte. Das ist das, wo er uns niederschmettern möchte. Und da darf ich sagen, nein, Jesus hat mich erlöst, weil er mich liebt. Und er wird mich verändern. Und wir gehen Punkt für Punkt an. Und ich lebe nicht mehr unter Verdammnis. Dieses Gesetz, das mich verdammt, das gilt nicht mehr. Es gilt das Gesetz der Freiheit. Jesus führt mich da raus. Und ich glaube, mit diesen beiden Grundhaltungen ist da eine gute Voraussetzung geschaffen, ermutigende Impulse aufzunehmen. Und jetzt kommen wir zum Headliner, zur Überschrift. Das war jetzt die Basics. Ermutigend, oh, das hört sich doch so richtig gut an. Ermutigend, ich bin so gern ermutigend und ermutige es so gerne. Und deswegen wollte ich diese Predigt halten. Dass einem Mut zugesprochen wird, dass man bestärkt wird, moralisch unterstützt, aber auch glaubensmäßig. Im geistlichen Leben, dass meine Beziehung zu Gott unterstützt wird. Das ist was, was wir sehr gerne aufnehmen. Aber wisst ihr, ich habe daheim eine Taschenkonkordanz und da habe ich mal das Wort ermutigen und Ermutigung gesucht. Ich habe es versucht, es kommt nicht vor. Kann das denn sein? Naja, immerhin Mut und mutig, das kam vor. 9-mal. Also auch nicht so dolle. Wie kann das sein? Ich erlebe Gott so sehr als Ermutiger. Und wisst ihr, es passt schon, weil Gott ermutigt in seinem Wort mit Versen, die seine Gegenwart betonen, dass er da ist, seinen Plan, was für Gedanken er hat und seine Liebe für uns. Und in Versen, in denen von seiner Treue und Stärke die Rede ist, da wird Ermutigung ausgesprochen, ohne dass das Wort Ermutigung fällt. Und Gott ist so ganz so konkret. Wisst ihr, da gibt es einen Vers in 5. Mose. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Steht in 5. Mose 31, Vers 8. Ist doch eine Ermutigung, oder? Ja, und das hat der Josua gebraucht, weil er sollte nämlich das Land einnehmen und aufteilen. Und Gott sagt nicht, ach, ich ermutige dich dann mal bei deinem Tun. Nein, er spricht ganz massive, triftige Gründe und Aussagen vor, die ihn wirklich bestärken. Da wird Mut zugesprochen, da wird zugesprochen, dass er nicht verlassen wird, dass Gott immer da sein wird, dass er keine Angst haben muss. Viel mehr wird, wie als ich ermutige dich. Und gleichwohl, zu ermutigen gehört auch ermahnen, denn im Griechischen ist es ein Wort. Im Neuen Testament ist es Paraklesis, ermutigen und ermahnen. Ja, das Ermahnen ist bei uns immer ein bisschen kritisch, gell? Weil da denken wir immer an Kritik und das, was nicht so gut ist. Aber ermahnen ist eigentlich ursprünglich eine ernste und freundliche Warnung. Und es ist doch gut, wenn ich auf dem falschen Weg bin, dass jemand ernstlich und liebevoll mich darauf hinweist. Meine Söhne machen das fast regelmäßig, wenn sie mit mir im Auto sitzen. Und ich gebe zu, ich höre es nicht wirklich so gerne, aber ich lerne. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass wir das begreifen, dass es zusammengehört, ermutigen und ermahnen und dass es auch das Ermahnen positiv ist. Die Predigt soll uns also im Glauben bestärken, uns für das Gute und Richtige zu entscheiden und uns warnen, auf Abwege zu geraten, auf dem richtigen Weg zu bleiben und dieses Neue, das Gott da in uns hineingelegt hat, das zu bestärken und groß werden zu lassen. Und da kommen wir jetzt zum Wort Impuls. Und es kommt aus dem Lateinischen Impulsus und bedeutet so viel wie Stoß. Man könnte auch sagen, den Anstoß geben, etwas auslösen, etwas in Gang setzen und in Bewegung bringen. Das ist die Aufgabe der Predigt. Heute Abend ist, glaube ich, wieder Fußball, gell? Also ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft beim Anstoß den Impuls bekommt, in Bewegung zu kommen und motiviert zu sein, ja. Aber ich finde dieses Bild so treffend mit diesem Impuls geben. Da ist gerade, ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht, da ist ein Tropfen und vorher schon ein Tropfen ins Wasser gefallen. Und es wird der nächste fallen. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich hoffe, ihr könnt es auch erkennen. Da, wo der Tropfen, der erste hier, ins Wasser gefallen ist, man sieht es noch, da ist er rein. Der zieht Kreise. Und wenn es mitten in einem See ist, der Tropfen fällt und der Kreis wird weitergezogen und weitergezogen und weitergezogen, bis er ans Ufer trifft. Das kann einen Impuls bewirken. Ein Impuls. Ein Moment. Und so ist es auch mit der Predigt. Sie kann einen Impuls geben. Einen Anstoß, den du aufnehmen kannst. Zum Beispiel auf jemanden zuzugehen und um Vergebung zu bitten, weil du gemerkt hast, hier war was falsch. Das ist dann sehr konkret, sehr bestimmt und ist dann auch schnell umgesetzt und erledigt. Aber manchmal bedeutet ein Impuls aufnehmen auch nur einen Prozess anzustoßen. Du merkst zum Beispiel bei einer Predigt, dass dein Gottesbild, deine Vorstellung von dem, wie Gott ist, nicht stimmt. Und dann ist diese Erkenntnis der erste Schritt auf einem längeren Weg zu entdecken, wie Gott wirklich ist. Und du kannst dann diesen Impuls aufnehmen, ganz unterschiedlich. Du kannst in Seelsorge gehen, kannst Bibel lesen, Seminare, Austausch mit anderen Christen, Gebet, alles möglich. Und das eine dauert manchmal der Prozess länger und manchmal weniger. Aber die Predigt ist da schon ganz lang vorbei. Die Predigt kann auch nicht den ganzen Prozess abdecken. Das ist nicht das Ziel. Sie war nur das Werkzeug, um den Prozess in Gang zu bringen. Und damit dieser Prozess aber voll zur Wirkung kommt, braucht es zum einen die Predigt, dass es ausgesprochen wird. Aber es braucht mehr. Es braucht oft die Gemeinschaft, das aufzunehmen und im Miteinander diesen Prozess und diesen Weg zu gehen. Das muss verknüpft. Und am Ende dieser Predigt möchte ich euch noch zwei kurze Gedanken mitgeben. Fang klein an, aber fang an. Wenn du einen Impuls bekommst, fang an. So klein. Das sind ganz große Dinge schon aus ganz kleinen Dingen entstanden. Und das andere ist auch unsere Jahreslosung. Prüft alles, das Gute behaltet. Auch das ist unser Job, wenn wir eine Predigt zuhören. Und ich habe schon Predigten gehört, da war viel Gruß dabei, aber ein Punkt, der war immens wichtig für mich. Es ist meine Verantwortung, wie ich da damit umgehe. Und zum Abschluss der Predigt möchte ich euch beteiligen. Wir haben ein Lied rausgesucht, das zu diesem Bild mit dem Tropfen Wasser passt. Und die jüngere Generation darf von der älteren Generation etwas lernen. Wir singen das Lied "Ins Wasser fällt ein Stein", wo das zum Ausdruck kommt. Nehmt einfach, versucht es mal bewusst, entweder zuzuhören, mitzusingen. Und macht euch bewusst, es hat was mit jedem Einzelnen, mit mir zu tun. Gottes Segen dazu.